Eine skeptische Bevölkerung ist der beste Schutz, den der Teufel besitzt. Edward Warren.
Und das ist der perfekte Einstieg in eine bereits lang angekündigte Folge, liebe Weirdos. Denn heute haben wir einen Special Guest.
Ja, den habt ihr wohl. Ja. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo Neuro. Hallo Neuro.
Die meisten nennen mich Neuro. Ich bin bekennender Atheist und sympathisiere mit einer gewissen Strömung, der wir uns heute widmen werden. Ja, ich bin euch beiden bei euren Twitch-Streams über den Weg gelaufen, in denen ihr euch auch schon mit True Crime beschäftigt habt. Und war dann einigermaßen getriggert bei einer eurer Folgen, als es um
Maya Rutsch.
Als es um satanistisch-rituellen Missbrauch ging. Und habe vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gewettert. Und ja. Da kam, glaube ich, die Idee dann auf, dass man sich dem Ganzen mal in einem eigenen Thema-Blog mehr widmet, weil das Thema ja doch in vielen Fällen immer wieder aufgegriffen wird oder auch immer wieder Vermutungen angestellt werden dahingehend. Und ihr ja gemeint habt, es ist halt müßig, wenn ihr in jeder Folge sagen müsst, ja, aber denkt dran, dieser satanisch-rituelle Missbrauchsding ist umstritten mindestens.
Ja, genau das ist der Grund, warum wir auch immer wieder erwähnt haben, dass wir das Thema Satanic Panic aufgreifen möchten. Wir sind über viele Fälle gestolpert, die religiös angehaucht waren, sag ich mal, auf irgendeine Art und Weise. Jesse und ich haben immer versucht zu erwähnen, dass alles, was wir den Fällen zubezogen erzählen, nicht unserer Einstellung gleichsteht. Das ist manchmal ja noch ein bisschen schwierig, nicht, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass wir auch diese Einstellung so teilen wie die Täter in den True Crime Cases.
Ja, und wenn es unsere Meinung ist, dann sagen wir das ja auch immer explizit in den Folgen, weil wir können auch nur das wiedergeben, wie die Geschichte ja passiert ist. Es sind ja wahre Geschichten und nicht fiktive Geschichten. Und bei dem Fall, wo es um Maya Rutsch ging, haben wir ja quasi von beiden Seiten ein Echo bekommen. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, dass es wirklich mal gut wäre, über die Thematik zu sprechen.
Genau, und wir haben uns gedacht, weil wir selber nicht so tief in diesem Thema stecken, vor allem im Thema Satanic Panic oder Satanismus allgemein, wäre ein Special Guest eigentlich eine gute Lösung. Und da bot sich Neuro perfekt an für uns. Vielen Dank, dass du hier bist.
Ja, danke.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich muss aber betonen, dass ich mich selber nicht direkt als Satanist bezeichnen würde. Und auch zu keiner dieser Gruppen irgendwelche also ich bin kein Mitglied, auch wenn ich ein paar von den Gruppen folge oder ihre Aktionen beobachte und befürworte. Das möchte ich auch an der Stelle klarstellen. Ich werde später darauf eingehen, von welchen Gruppen. Weil ich werde auch Gruppen ansprechen, die kritisch zu beäugen sind. Denn wie es immer ist, gerade wie es im Satanismus ist, der sich der Individualität verschrieben hat, da gibt es auch mehrere Strömungen. Aber darauf kommen wir noch.
Eine Medaille hat immer zwei Seiten.
Ja, und diese hier hat mindestens fünf. Ich habe mir mal fünf Organisationen rausgesucht, die relativ bekannt sind oder groß, wobei man hier groß wirklich in absolute Anführungszeichen setzen muss. Zwei davon sind tatsächlich relativ groß. Die anderen sind Randerscheinungen. Zwei davon sind problematisch von diesen Randerscheinungen. Bei einer könnte man sogar streiten, ob es überhaupt sich wirklich dem Satanismus zuordnen lässt. Aber wie gesagt, darauf komme ich noch zu sprechen. Aber wir reden hier eh im Großen und Ganzen über relativ kleine. Es gibt aber zwei große Unterscheidungen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal tatsächlich an, wie ist eigentlich die Wahrnehmung der Gesellschaft auf den Satanismus?
Gerne.
Die Abweichung der Wahrnehmung der Gesellschaft im Großen und Ganzen und des Faktischen, die ist eigentlich das, was zumindest schwer problematisch ist. Ich bin hier einfach nur kurz einem Springerlink gefolgt. Ich kann euch hinterher auch die ganzen Quellen noch zur Verfügung stellen.
Werden wir dann auf unserem Instagram-Kanal posten?
Genau. Das ist aus der zweite Beispielanalyse satanisch-ritueller Missbrauch. Und da habe ich ein paar Auszüge gefunden, auf die ich mal eingehen werde. Und da kommen wir eben auf diese Definition. Gesellschaftlich weit verbreitete Überzeugungen zufolge handelt es sich bei Satanisten um Anhänger eines destruktiven Kultes mit durchweg ebenso antichristlichen wie kriminellen Ritualpraktiken. Teufelsanbetung, sexuelle Orgien, Folterungen, Tieropfer, Ritualmorde. Wenngleich Verdächtigungen und Anschuldigungen dieser Art nicht neu sind, merken sich doch besonders in der jüngeren Vergangenheit Darstellungen, die Satanismus und Satanisten mit rituellem Missbrauch, sexueller Gewalt und Kannibalismus in Zusammenhang brachten. Beunruhigt wurde die Öffentlichkeit nicht nur durch eine skandalisierende Berichterstattung, der Massenmedien, sondern auch durch Warnungen anerkannter Experten wie Weltanschauungsbeauftragten und Psychotherapeuten. Und da kommen wir an ein ganz großes Problem, weil in vielen Teilen wird gerade von diesen Psychotherapeuten so getan, als wäre das ein wissenschaftlicher Fakt und die Problematik insgesamt damit ganz anders kommuniziert. Ich habe zum Beispiel gefunden, das ist von Frauen helfen Frauen Stormarn e.V., ein Webseitenauszug. Satanismus ist nicht nur eine historisch belegte Realität, sondern ebenso Gegenwart. Die Gefahr und Brutalität, die von satanischen Sekten und Kulten ausgeht, wird allgemein stark unterschätzt bzw. verleugnet. Organisierte satanische Vereinigungen haben sich bereits mit der Etablierung christlicher Kirchen als eine Art Gegenbewegung gegen das Christentum gegründet. Satanismus kann als rituelle Verehrung und Verherrlichung des Bösen verstanden werden oder als Religionssystem, in dem die Anbetung Satans stattfindet. Was immer man unter Satan versteht, das Ich, Zügellosigkeit, das Böse, böse Prinzipien, ein Mythos, ein Dämon, eine Gottheit. Satanische Sekten und Kulte bedienen sich magischer Rituale, schwarze Magie und verwenden bestimmte Symbole, zum Beispiel umgedrehtes Kreuz, Drudenfuß. Es werden schwarze Messen abgehalten, in denen Satan als Gott angebetet wird, Tier- und oder Menschenopfer erbracht werden, vergewaltigt, missbraucht, misshandelt und unter Umständen auch gemordet wird. Ihr seht schon, da steht bei denen vollkommen unironisch, so auf der Webseite.
Und alle, die Heavy Metal hören, gehören auch dazu automatisch, oder?
Natürlich, klar. Vor allem Leute, die Black Metal hören, was bedeutet, ich bin sowieso mit drin. Ich hab schon verloren. Ich bin raus. Ja. Es ist tatsächlich echt faszinierend, weil sie gehen dann tatsächlich noch weiter. Ich werde uns das Ganze jetzt ein bisschen ersparen, weil schon dieser obere Text fast so viele wissenschaftlich entweder überhaupt nicht haltbaren Behauptungen. Wie zum Beispiel, mit der Etablierung der christlichen Kirche hätte sich der Satanismus ausgegründet. Dafür gibt es keine Beweise. Das ist eine Behauptung. Aber also das als Fakt hinzustellen, das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass irgendwann während der Aufklärung sich jemand gedacht hat, so, was ist der große Gegenspieler? Packen wir den in der Personifizierung. Wahrscheinlich war es tatsächlich etwas früher, aber wann? Wie? Vor allem, wer hat's denn gegründet? Also, wenn wir tatsächlich die Church of Satan nehmen, dann war das ja viel später.
Ja, das war in den 60er Jahren.
Richtig. Also, wir sehen schon, die Aussage ist irgendwie so, und das zieht sich durch. Ne, so, ja, also eigentlich kann auch Satan einfach alles sein, ne? Also, Satanisten, die suchen sich's einfach aus, nennen Satan und dann machen sie, wie sie wollen. Und das ist so nicht ganz falsch. Das ist bloß das Pferd von hinten aufgezäumt. Man sucht sich, also bei den meisten Fällen, wobei, ich würde sagen, da kommen wir später zu, wenn wir die beiden Arten des Satanismus betrachten, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede in den Definitionen und dann auch natürlich noch, wie die jeweiligen Strömungen die Definition betreiben. Aber so gesehen haben wir erstmal den Punkt, wie ist die Wahrnehmung? Ganz unironisch so wahrgenommen wird. Wenig verwunderlich, wir kennen die ganze Geschichte so ein bisschen. Wir haben damals ja auch schon ein Ding drüber geschrieben und euch ist ja auch diese Satanic Panic in den 1980ern durchaus ein Begriff.
Ja.
Die in den USA hochschwappte und was noch viele als Anekdote so im Hinterkopf haben, ist, dass das dann zum Beispiel irgendwie auf alles übergemunzt würde. Ne? Also so Dungeons and Dragons, also so Pen-and-Paper-RPGs, waren plötzlich auch satanisch.
Sweetie, hast du vielleicht noch etwas vorbereitet über die Satanic Panic? Vielleicht wissen ja viele Zuhörer ja nicht genau, wie das damals so war in den 80ern.
Es war einfach so, dass wirklich in den 50er Jahren sich der christliche Glaube langsam in den USA etabliert hatte. Und wie Neuro schon gesagt hat, wenn man in eine, es gibt immer einen Gegenspieler. Und das war im Christentum natürlich immer Satan. So mehr der christliche Glaube kam in den USA, so mehr kam natürlich auch die Angst vom Gegenspieler.
Ja, weil es heißt ja auch, ohne Gott gibt Satan nicht.
Ja, genau. Und es kam dann erst viel später mit der Satanic Panic, war vielleicht auch ein bisschen noch die Schuld, denn Ende der 60er Jahren fing es ja auch an mit diesen ganzen Filmen, die das Thema aufgegriffen haben, wie Rosemary's Baby, der Exorzismus, das Omen, die kamen alle so 60er, 70er Jahre. Und die Verbrechen natürlich. Es kamen die ersten rituellen Gewalttaten, viele Verbrechen, in denen man dem Teufel die Schuld gab, ja, oder dem Bösen. Es ist immer ein bisschen zwiespältig. Ist jetzt da was dran oder versucht man sein Gewissen ein bisschen zu reinigen, indem man jemand anderem als sich selbst die Schuld gibt? Und wer ist besser dafür geeignet als der Teufel?
Genau, der Teufel oder beziehungsweise ne, Satan ist da tatsächlich einfach der opportune böse Bube. Das ist leicht, das ist gefällig. Als Christ muss man nicht mal fantasievoll sein, ne? Da sagt es einem die Bibel ja schon, wer der Böse ist. Und ich meine, auch heute noch sehen wir, selbst heute der Papst bedient sich noch dieser Floskeln. Also unter anderem so schöner Sachen, als es um die gar nicht so wenigen und erschreckend vielen und zahlreichen Missbrauchs- und Vergewaltigungsfälle innerhalb der katholischen Kirche ging und die Kritik mal wieder von allen Seiten auf den Heiligen Stuhl einhämmerte, stellte dieser Mann sich hin und sagte unironisch, diese ganzen Kritiker an der Kirche, das sind alles Freunde des Teufels.
Boah.
Ja. Ja.
Ja, also der Mann, der auch erzählt hat, es ist in Ordnung, Kinder zu schlagen, solange man damit ihre Würde nicht bricht. Darf ich betonen, dass das der amtierende Papst-Zitat ist?
Ja, ja, also, das darfst du betonen. Wer googeln kann, der findet das auch ohne deine Betonung heraus. Ja. Also.
Aber ich finde es ein bisschen schockierend. Aber tatsächlich, um die Herkunft, wenn man die Herkunft auf ein Ereignis runterpinnen will, dann findet man tatsächlich in den 80er Jahren ein Buch. Und dieses Buch trägt den schönen Namen Michelle Remembers. Und wurde unter anderem erzählt die Geschichte von von besagter Michelle, der Name war nicht ihr echter Name, die sich plötzlich an Ereignisse in ihrer Kindheit erinnern konnte und irgendwelche satanischen Rituale und Missbrauchsfälle und Menschenopfer. Und sie hat sich erinnert mit der Hilfe des Psychotherapeuten Lawrence Pastor, der dann auch tatsächlich unheimlich konsequent dieses Pferd geritten hat. Beide, aber vor allem Lawrence Pastor, hat unheimlich gut mit der Geschichte verdient. Und er hat es geschafft, mit diesem Buch die Satanic Panic richtig ins Rollen zu bringen. Und bis heute ist dieses Buch tatsächlich immer noch erhältlich. Es wird derweil fachlich vollkommen angezweifelt. Überhaupt diese ganzen Erinnerungsrekonstruktionstherapien, dieser Ansatz, ist hochgradig in der Kritik und zweifelhaft. Es gibt da eben dieses sogenannte False Memory Syndrome, bei dem Leute, gerade traumatisierte Personen, durch Suggestion und durch die Art, wie man fragt, unheimlich leicht verleitet werden können, Erinnerungen an etwas zu entwickeln, das es gar nicht gibt, das sie nie erlebt haben. Aber sie erinnern sich so sehr daran, als hätten sie es erlebt.
Das erinnert mich auch ein wenig an die Verhörmethode Reed, die Reed-Verhörmethode. Da werden auch so spezielle Fragen gestellt und es wird auf die Gefühle der Leute eingegangen, wie sie es nehmen müssen mit den Fragen und dann erzählen die dir irgendwas, was gar nicht war.
Ja, also wie gesagt, wir hatten in der Geschichte ja viele Varianten, wo wir quasi angefangen haben oder wo die Erinnerung von Menschen manipuliert wird. Ja, also im Grunde ist das auch eine Form von Gaslighting. Ja, du erzählst den Leuten so lange etwas, bis sie es quasi glauben oder suggerierst. Oder suggestierst jemandem so lange etwas, bis dieser dir gegenüber, ne, also man muss sich ja auch vorstellen, du hast da diesen traumatisierten Patienten, der leidet und der vertraut sich dir an, du bist eine Vertrauensperson. Diese Leute öffnen sich so weit, dass du einen unheimlichen Zugang zu ihrem Geist hast. Da ist quasi kein Rückhalt. Und diese Person fängt an, dir Dinge zu erzählen. Und das Schlimme ist, dadurch erschafft sie Erinnerungen, furchtbare Erinnerungen, grausame Erinnerungen. Diese Leute erzählen Dinge, die können gar nicht wahr sein, aber sie glauben daran. Ich kann da noch mal einen kleinen Ausschnitt zu bringen, was sie denn so erzählt hat. Obwohl diese Erinnerungen bis weit in die früheste Kindheit zurückreichten und für die behaupteten Anschuldigungen eines intergenerationalen Satanskultes, dessen Mitglied Michelles Mutter gewesen sein soll, keinerlei Beweise beizubringen waren, ging Pester davon aus, dass Michelles wiedererlangte Erinnerungen reale Ereignisse abbildeten und ihre somatomen Störungen in ursächlicher Beziehung mit eben jenen traumatisierenden Kulterlebnissen stünden. Damit beschrieb der Therapeut erstmals ein neues Ideologie- und Gefahrenmuster, das einen problematischen Zusammenhang zwischen Satanismus und organisiertem Kindesmissbrauch proklamierte und massive klinische Folgen bis hin zu multiplen Persönlichkeitsstörungen bei Kultopfern konstatierte. Das ist jetzt ein Beitrag von False Memory Deutschland e.V. Und hier wird mal so ein bisschen darauf eingegangen, wie die Aufarbeitung in den USA erfolgte und warum das Thema in den USA viel besser erfasst ist. Und das hat tatsächlich einen ziemlich einfachen Grund, und zwar wie das Rechtssystem in den USA funktioniert. Denn als eben aufgrund solcher Behauptungen Täter verklagt wurden, waren die Strafverfolgungsbehörden gezwungen, diesen Behauptungen nachzugehen und fanden keinerlei Nachweise. Auch das FBI ging den Beschuldigungen nach. Das Ergebnis findet sich in dem FBI Report Satanic Ritual Abuse von Kenneth V. Lanning 1992. Obwohl es Lanning darum geht, Täter zu überführen und nicht zu entlasten, distanziert er sich von den bizarren Berichten. Die Absurditäten der Behauptungen und Berichte, über die Entführung durch Außerirdische in gleichem Zusammenhang entzogen den Berichten die Glaubwürdigkeit. Eine Reihe der betreffenden Therapeuten wurden wegen Falschtherapie verurteilt. Siehe dazu historische Entwicklung des Trauma- und Entwicklungstherapie. Genau, da kann man dann noch weiterschauen. Aber da sieht man schon, in den USA läuft es dann am Ende darauf raus, die Leute klagen, die Täter sagen, nö, war ich nicht. Wer hat den Scheiß erzählt? Und dann geht man zum Therapeuten und sagt, hey, du hast Mist in deiner Therapie gemacht, du hast die Leute böse manipuliert und wir hauen dir auf die Finger. Das kostet dich Geld. Da klagt nämlich einmal der Patient wegen Falschtherapie, aber der Täter auch, weil im Grunde ja
Rufmord.
Der Therapeut dafür schuld ist, genau, daran schuld ist. Und wie gesagt, weil ihr beiden ja tatsächlich aus der schönen Schweiz kommt, habe ich mir mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich über die Schweiz finden konnte mit dem Thema.
Du bist okay. Böse.
Ihr seid einfach stark da drin. Ihr seid wirklich stark in dem Thema. Also, ihr könnt das. Das muss euer resolutes Bergvölkchen-Denken sein.
Oh je.
Helvetier.
Genau.
Die versteigt.
Ich würde jetzt mal mit den Berichten vom SRF anfangen. Da gibt es einmal einen Bericht, satanisch-ritueller Missbrauch. Der wird unter anderem von Marco Kovic, der ist Sozialwissenschaftler, mit Alle sind anfällig für Verschwörungserzählungen gestartet. Und da wird beschrieben, Sozialwissenschaftler Marco Kovic meint, dass der Verschwörungsnarrativ der satanistischen rituellen Gewalt in der Corona-Zeit mit der Quanon-Bewegung noch übersteigert worden sei. Dass eine solche Erzählung auch von Therapeutinnen oder Lehrern geglaubt wird, schätzt er als höchst fragwürdig und gefährlich ein. Zudem warnt er vor Multiplizierung dieser Verschwörungserzählungen, wenn diese Geschichten von Psychotherapeutinnen bei Opfern von Missbrauch hervorgerufen werden. Dass sich Betroffene an Rituale und Ereignisse erinnern können, die nicht stattgefunden haben, ist mit dem False Memory Syndrom zu erklären. Falsche Erinnerungen aus der frühesten Kindheit können beispielsweise in Therapiesettings suggeriert werden. Opfer, die tatsächlich Missbrauch erfahren haben und bei Fachleuten oder Vertrauenspersonen Hilfe suchen, können somit ein zweites Mal traumatisiert werden, indem sie furchtbare falsche Erinnerungen erleben müssen. Satan oder satanistische Zirkel hätten sie gequält und missbraucht, ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Das war jetzt eine allgemeine Geschichte und man denkt sich so, ja klar, ne, diese Therapeuten, die müssen halt weg, aber das wird schon passieren. Der Artikel hieß Rituale, Gewalt, Mind Control. Satan-Verschwörerinnen therapieren in Bern weiter. Wohlgemerkt, diese Satan-Verschwörerinnen sind selber keine Satanisten. Sie glauben nur an dieses Konstrukt. dass es eine große satanistische Weltverschwörung gibt, die 50.000 Kinder im Jahr wegen Adrenochrom oder was weiß ich was foltert, vergewaltigt, ermordet ist.
Gut, wenn du sagst, dass wir Schweizer anfällig für das sind, magst du vielleicht ein bisschen recht haben, denn ich glaube, Jesse und ich sind teilweise auch sehr anfällig für Verschwörungstheorien. Das müssen wir ein bisschen eingestehen.
Fairerweise muss man sagen, der Bezug auf die Schweiz hat sich einfach nur ergeben, weil ich mit zwei Schweizerinnen spreche. Ihr könnt mir glauben, es ist in Deutschland nicht wesentlich besser oder überhaupt nicht besser. Wir sind nur mehr.
Ja, aber kannst du uns vielleicht erklären, also mir ist es so gegangen früher, bist du halt in der Metal- oder in der Goth-Szene, läufst nur mit schwarzer Kleidung rum, bist du automatisch direkt ein Satanist. Bei Sandy war das genauso. War das bei euch in Deutschland auch so?
Ja, ja, ja. Die Wahrnehmung ist an der Stelle wenig differenziert. Bei Metalheads geht's noch ein bisschen. Wenn du in der Goth-Szene bist, bist du automatisch gefleckt. Das habe ich als ehemaliges Mitglied der Goth-Szene, die dann irgendwann in die Metal-Szene reingerutscht ist, auch absolut erfahren dürfen.
Ich muss ja vielleicht kurz noch erwähnen, Neuro, du siehst es bestimmt schon an meinem Background, aber ich bin ja Christin. Ich war aber auch in der Goth-Szene mit Jesse. Zusammen haben wir die durchgemacht. Und ich trug schon damals, also ich trage eigentlich, seit ich mich erinnern kann, trage ich mein Kreuz um Hals. Das trug ich auch trotz schwarzer Kleidung, trotz Schminke, trotz allem. Also ich habe das nie differenziert. Also das hieß für mich nie, wenn ich mich nur schwarz anziehe, gehöre ich in eine Szene, die antichristlich ist. Aber die Leute haben das trotzdem. Sie haben das Kreuz an mir nicht gesehen. Sie haben nur die Kleidung gesehen.
Natürlich, klar. Das lass mich raten, das Kreuz ist auch sehr viel kleiner als...
Natürlich.
Also, machen wir es andersrum. Hättest du ein großes Kreuzkostüm getragen und einen kleinen Gothic als Anhänger, hätten die Leute dich als Christin erkannt und hätten mit Gothic überhaupt nichts verstanden oder gesehen. Aber ja, ich gebe euch recht. Und vor allem ist es so absurd, weil gerade diese Gruppe eigentlich überhaupt keine in der Richtung irgendwie vorgegebene Sichtweise hat. Sie kommt so ein bisschen, ne? Also wenn man sie einfach anschaut, wo diese Gruppe herkommt, wo die Ursprünge sind, ist man in der Punk-Szene.
Mhm.
Und dementsprechend wird man schon eher tatsächlich eine religionkritische Haltung finden können, aber in der Regel eher, ich sag mal, agnostisch bis atheistisch. Da wird mit dem Symbol des Teufels, dem Symbol des umgedrehten Kreuzes, der düsteren Stimmung der Gotik gespielt. Aber das sind, ne, also ich meine, wenn man sich anschaut, worum sich diese Gruppe eigentlich dreht oder womit sie sich viel beschäftigt, dann ist das tatsächlich im Grunde Vergänglichkeit, Seelenleben, Tod, ne, Psyche, dunkle Gedanken, Herzschmerz, ganz viel Herzschmerz. Oh mein Gott, ist da viel Herzschmerz drin. aber so ist es halt auch, ne? Ich meine, wenn du jetzt anschaust, die Metal-Szene, da wird auch mit Symbolen gearbeitet, ne? Also klar, es ist entstanden aus dem Rock, dem Hard Rock. Das war die Musik junger, wütender Männer. Männer, die nichts zu verlieren hatten, die Wut auf die Gesellschaft empfunden haben, die Wut empfunden haben auf, ja dann, wenn man sich anschaut, wann das Ganze entstanden ist, auch tatsächlich viel dieser ganzen christlichen Verbohrtheit, ne? Und wie einen diese Strukturen und Gedanken, und wir sprechen hier ja auch tatsächlich, gerade auch wieder in den USA, ja durchaus von sehr, sehr konservativen, fundamentalistischen Strömungen. Wir sprechen hier von im Grunde diesen Freikirchen. Also bei uns in Deutschland wird man am ehesten dazu Freikirchen sagen, die sich nicht den beiden Großen zugehörig fühlen, weder katholisch noch Protestante schon, aber nicht im Sinne der evangelischen Kirche, sondern eben in einem noch viel protestantischeren Sinne und oft auch tatsächlich in einem viel konservativen Sinne. Also gegen einige der Kirchen dort drüben ist die, sagen wir mal, die katholische Kirche schon echt lax und ein entspannter Club.
Mhm.
Und von daher war klar, ich meine, wenn du gegen solche Leute protestieren willst, ne, dann suchst du dir auch ein Symbol, mit dem du sie triggern kannst. Wenn du gegen jemanden protestierst, willst du eine Reaktion von ihm erreichen. Und das war halt mit diesen Symbolen einfach. Das ging easy. Ich meine, denken wir nur mal daran, der Kongress hatte eine Anhörung mit Dean Snyder, dem Frontmann von Twisted Sister, weil es tatsächlich die Idee gab und die Überlegung gab, dass man Metal verbietet. Eine Kunst, eine komplette Genre Musik einfach verbieten, weil es nicht in die christlichen Überzeugungen passte.
Ich kenne da nur einen Psychologen, der sagt, unter den Metalheads findest du die nettesten Menschen.
Ich muss ehrlich sagen, ich war viel in der Szene unterwegs. Ich bin immer noch in der Szene unterwegs. Und ich bin da auch eine ganze Menge Idioten über den Weg gelaufen. Aber fairerweise muss man sagen, wenn es so grundlegend mal um Gewaltpotenziale geht, wird man da wirklich wenig Probleme haben. Also ich kann mich erinnern, in München gab es leider die derweil lange oder schon lange geschlossene Garage, das waren Metal-Schuppen, und die hatten einen Security, der war auch der Türsteher. Es gab nie Probleme in dem Laden. Und das hat, glaube ich, viel zu tun mit dieser Gruppenzugehörigkeit. Es gibt auch heute noch in dieser Gruppe eine sehr starke Gruppendynamik, aber das ist fast ein eigenes Thema tatsächlich. Aber fairerweise in der Metal-Szene ist es bis auf einen Bereich tatsächlich wenig antichristlich und deswegen ist diese Idee auch ziemlich blödsinnig. Es gibt übrigens auch christlichen Metal. Es gibt Pagan-Metal, ne? Also, halten wir mal fest, da geht's um die alten Naturgötter und sowas wieder. Black Metal. Black Metal ist tatsächlich antichristlich. In vielen Fällen. Auch nicht mehr in jedem. Der Black Metal der 90er Jahre war da sehr viel strikter. Gut, da sind auch ein paar Kirchen abgebrannt. In Schweden und so mal die Geschichte von Burzum anschauen. Da gab es auch Morde, also da waren tatsächlich ein paar, in Black Metal waren ein paar echte Psychopathen dabei. Da gibt es auch Probleme mit rechtem Gedankengut. Das NSBM-Thema, nationalsozialistischer Black Metal. Varg Vikersen, der Hieronymus einen seiner Bandmitglieder ermordet hat und ein paar andere düstere Geschichten. Aber auch da gibt es auch nur, also wie gesagt, sind ein paar, die echt gestört sind, aber das ist nicht die Regel und nicht das Typische.
Ja, um jetzt noch einmal kurz auf den Satanismus zurückzukommen. Du hast ja zwei Gruppen erwähnt und du hast vorhin auch ein gutes Wort benutzt, und zwar Gruppenzugehörigkeit. Und wenn wir jetzt wieder vor allem ein bisschen aufs True-Crime-Genre zurückkommen wollen, ist es ja auch oft der Fall, dass es um Gruppenzugehörigkeit geht. Das heißt, dass man vorerst gewisse Überzeugungen gar nicht wirklich teilt, sondern einfach eine Umgebung sucht, Leute sucht, die einem etwas geben, was man sonst nicht hatte. Sei das familiärer Hintergrund, weil es in der Familie nicht wirklich gepasst hat, oder weil man kein soziales Umfeld hat. Und du hast zwei Gruppen erwähnt am Anfang.
Ja, die beiden großen, du meinst jetzt die beiden großen Strömungen, die es im Satanismus gibt quasi.
Genau. Das hat mich neugierig gemacht, ja.
Ja. Es ist eigentlich ziemlich, also tatsächlich denkt man jetzt erstmal so, wow, was wird das wohl sein? Es ist tatsächlich im weitesten Sinne der traditionelle Satanismus, das, was man sich vorstellt, der theistische Satanismus. Und da habe ich auch tatsächlich zwei Gruppierungen drin, die sind klein, die sind ziemlich unbedeutend. Aber nichtsdestotrotz tatsächlich die beiden problematischen Gruppierungen. Das ist nämlich einmal der Order of Nine Angels. Mhm. Na, eigentlich der Order of Nine Angels, weil es ist nämlich der Orden der Neun Winkel. Und das ist ein satanischer rechtsextremer Orden aus Großbritannien.
Ja, das klingt nach einer bösen Mischung, ja.
Ja, mega.
Das ist im Grunde eine böse Mischung. Wobei man sagen muss tatsächlich, was ich so gefunden habe, ja, auch da gab es Verbrechen, es gab Festnahmen. Ich glaube, ihr Gründer ist derweil im Gefängnis. Ich habe jetzt gar nicht weitergeschaut, wegen welchen Verbrechen genau, weil ich denen auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen will. Denn die repräsentieren tatsächlich in meinen Augen relativ wenig, was den modernen Satanismus irgendwie bewegt. Also der Satanic Temple in Deutschland zum Beispiel größer mit Mitgliedern, wie die jemals waren. Und selbst die Brotherhood of Samael, das ist auch quasi eine satanistische Vereinigung, die sich dem Satanic Temple nahe rechnet, zumindest so wie ich das verstanden habe, oder zumindest mit seinen Idealen relativ nahe geht, sind schon größer. Jesse, du hattest, glaube ich, eine Frage, ne?
Ja, genau. Wie war der Tempel, den du noch genannt hast?
Der Satanic Temple?
Genau. Ist das das gleiche wie Temple of Set?
Nein, ich glaube nicht, oder?
Nein. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, denn auf die kommen wir später noch. Und dann gibt es eine, die haben sich tatsächlich derweil auch umbenannt. Ich habe jetzt aber vergessen, mir die Umbenennung, den Namen aufzuschreiben. Ich glaube, irgendwas mit Black Flame war es. Der Misanthropic Luciferian Order. Und die Gruppe hat eigentlich eine Weltanschauung, die man als Chaosgnostizismus bezeichnen könnte. Und jetzt habe ich mir das angeschaut und gedacht so, was zum Teufel ist Chaosgnostizismus? Dann ist ein anderer Begriff gefallen, antikosmischer Satanismus. Und ich habe mir gedacht so, okay. Und dann habe ich mich eingelesen und worauf das Ganze eigentlich hinausgeht ist, die finden einfach alle scheiße. Schöpfung. Also wenn wir im biblischen Sinne sind, wenn wir den biblischen Sinne des Wort Schöpfung verwenden, dann lehnen die einfach alles ab.
Okay.
Schon den Kosmos quasi. Also das grundlegende Fundament. In deren Überzeugung ist es wohl so, dass es vor dem Kosmos, vor der Schöpfung etwas viel besser gab, nämlich das absolute Chaos, die Black Flame, wenn man so will.
Okay.
Und die war der perfekte Zustand.
Ja.
Und weil Chaos, ne, deswegen sage ich, ob man die überhaupt noch dem Satanismus zuordnen kann, weil sie verehren tatsächlich ein viel abstrakteres Bild, nämlich das Chaos an sich, also ein rohes Durcheinander, die Unordnung, keine Regeln, keine Ordnung. Und das ist auch das, was sie so ein bisschen problematisch macht. Sie lehnen im Grunde auch jegliche Ordnung fundamental ab. Was bedeutet Gesetze, Regeln, einfache Regeln des menschlichen Miteinanders und so weiter und so fort. Es ist schon absolut absurd, dass sich überhaupt Leute mit so einer Geisteshaltung in einer Gruppe organisieren können, meiner Meinung nach. Für mich ist das schon der erste Glaubenswiderspruch.
Ja.
Du kannst nicht gegen Ordnung sein und dich in einer Gruppe organisieren.
Ja.
Oder dir angehören. Ne, wenn du so individuell bist, dass du sagst, nur was ich will, nur ich bin relevant und eigentlich finde ich sogar, dass ich existiere, ein bisschen scheiße. Wie gesagt, bei der Gruppe, da fällt einem wenig ein. Ach so, genau, sie haben sich übrigens in Temple of the Black Light umbenannt.
Oh. Macht's nicht besser?
Wie gesagt, es ist eine Gruppe, ich glaube, es gibt wohl ein paar Musiker, die sich denen zugewandt haben. Ich glaube, das war aber zum Teil auch einfach, weil sie haben sich in den 2000ern umbenannt, wurden 1995 gegründet. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar ganz, ganz true Black Metaler Musiker, vor allem als das Misanthropic Luciferian Order hieß, da einfach gesagt haben, jo, ich bin dabei. Das ist so böse, das ist so true. Und dann kommen wir jetzt aber zu den anderen Spielarten, die heutzutage eigentlich viel verbreiteter sind, viel relevanter sind und eigentlich auch politisch wirken. Denn man muss fairerweise sagen, ja, der Order of Nine Angels mag politisch wirken, er wirkt aber nicht, weil er satanistisch ist, politisch, er wirkt, weil er rechtsradikal ist, politisch.
Ja.
Dass unser Temple of the Black Light im Grunde irgendwie gar nicht wirkt oder halt irgendwie tut, wenn überhaupt oder vielleicht auch nicht, dann uns das vielleicht auch scheiße findet, da glaube ich, da kommt nicht viel rum, da wird nicht viel passieren.
Ich habe noch nie von dem gehört.
Ich auch nicht.
Ich aber muss zugeben, ich hatte von dem tatsächlich schon mal gelesen, aber ich hatte auch nur den Namen gelesen und hatte mir immer gedacht so, wenn du mal irgendwie gefragt wirst, gibt es denn auch tatsächlich einen echt destruktiven satanische Strömung? Misanthropic klingt vielversprechend. Das klingt einfach schon mal gut, weil wenn es misanthropisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest vielen Leuten auf den ersten Blick als menschenfeindlich erscheint, was ja Misanthropie per se gar nicht unbedingt sein muss, aber es wird auch korrekt übersetzt mit Menschenfeind. Ja, kann man, wie gesagt, leicht mal nehmen. Ist ein guter Einstieg. Und dann gehen wir mal ein. Und da würde ich tatsächlich anfangen mit dem kleinsten der sogenannten atheistischen oder modernen Satanismusströmung. Und das ist der Temple of Set. Genau. Und der ist tatsächlich eine okkulte satanische Vereinigung. Bezeichnet sich auch als Pfad der linken Hand. Und ist eine Abspaltung ehemaliger Mitglieder der Church of Satan. Von Levi, über den wir auch noch gleich reden werden, beziehungsweise über diese Institution, und ist tatsächlich im Grunde eine, also haben sie für sich so die Symbolik so ein bisschen zu shiften, sich eben die altägyptische Gottheit Seth herangezogen und die repräsentiert das Lebendige selbst und schöpferische, aktivierende Kraft und so wird sie auch angesehen. Es geht im Grunde um Selbstvergöttlichung, wobei man natürlich das Wort Selbstvergöttlichung hier nicht wortwörtlich als biblisch in irgendeinem biblischen oder mythologischen Sinne Gott werden darstellen darf, sondern im Grunde, dass der Mensch sich selbst das Wichtigste und das Höchste ist.
Weißt du, wie viele Mitglieder diese Sekte hat?
Nein, und ich glaube so, also ich habe auch tatsächlich dazu nichts gefunden, auch keine offiziellen Zahlen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe nicht zu krass gesucht. Sie dürfte aber tatsächlich kleiner sein als die Church of Satan. Weil sie tatsächlich als Abspaltung auch schon nochmal ein bisschen fast schwurbeliger auftritt.
Das passt.
Also so ein bisschen, ja, oder sag mal, um jetzt ein Wort zu nehmen, das nicht so negativ geprägt ist, weil das war jetzt gerade ein bisschen wertend. Also tatsächlich sind die ein bisschen esoterischer unterwegs, als zum Beispiel die Church of Satan ist, die zwar auch Rituale und sowas hat, aber diese tatsächlich vielmehr auch als
Eigenstudium.
Ja, genau, also als therapieähnliches Psychodrama ansieht. Ne? Also dadurch, dass man gewisse Dinge für sich ritualisiert, kann man ja in so Sachen auch Ruhe finden, ne? Also ein bisschen runterkommen. Da haben wir zum Beispiel, Mai, das ist im Grunde so, wenn du dir sowas wie zum Beispiel Teezeremonie anschaust, das ist auch durchritualisiert ohne Ende. Und das ist tatsächlich, um irgendwo innere Ruhe zu finden. Du hast was, worauf du dich konzentrierst, aber andererseits die Handgriffe auch fest verinnerlicht hast. Und ne, das ist das, wo du Sicherheit drin hast.
Und man hat neben eine Klangschale, ne, Sweetie?
Ja, eine Klangschale. Oder eine kleine Glocke. Zum Einläuten der Rituale.
Genau.
Ja, also wie gesagt, ne, und das andere ist tatsächlich auch, dass das Ganze so ein bisschen betrieben wird, in der Idee, sich quasi andere Religionen anzuschauen. Gerade das Christentum, LaVey, geht gerne hin und nimmt so Teile klassischer christlicher Messen und verdreht die. Also er pervertiert sie quasi. Und das so auch in der Idee, dass es so eine, ja, wie soll man sagen, eine burleske Religionsparodie sein soll. Ne? Also tatsächlich eigentlich mehr so ein Mocking. So schaut mal, was die für ein Bullshit machen. So ein Unfug. Wir machen das jetzt auch, aber machen es lustiger. Mhm. So auf die Tour kommt. Denn was man tatsächlich sagen muss, in seinem Kern ist auch LaVey's Satanic Bibel und die Church of Satan atheistisch. Sie haben ein paar Regeln, die ich mir jetzt tatsächlich vollkommen vergessen habe rauszukopieren.
Soll ich sie dir schnell holen?
Du hast sie gerade da.
Ja.
Sehr gut.
Ich beweise.
Ja, fantastisch. Fantastisch. Oh, ich glaube, es würde ihm auch sehr gefallen, dass du keine gedruckte Version gekauft hast, sondern stattdessen.
Also ich möchte sagen, die haben wir bekommen von einem Freund, der jetzt beim Temple of Set Mitglied ist.
Ah, ja, stimmt. Ah ja, interessant.
Gut, ich habe aber das Buch, also ich habe das in Buchform.
Nee, ich habe sie geschenkt bekommen.
Genau, also es geht jetzt eigentlich kurz darum, mal diese neuen satanischen Grundsätze, wobei du die natürlich auch bei dir drin hättest, ne?
Soll ich die vorlesen?
Ja, gerne doch.
Also, das ist jetzt eine Vorlesung aus einem Buch. Das ist jetzt nicht meine Ideologie.
Ja, nicht, ja.
Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischen Selbstbetrug. Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, diese verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Satan bedeutet Rache, anstatt Hinhalten der anderen Wange. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbedürftigen, anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist. Manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner. Da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu psychischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten.
Genau, genau. Jetzt ist es natürlich so, man merkt schon, LaVey ist vor allem eins ziemlich wichtig, Hedonismus. Ne? Also er mag schon den Exzess und das muss man schon auch betonen an der Stelle. Und man merkt auch, was LaVey noch nicht so ganz verinnerlicht hat, wobei man dafür sagen muss, es gibt ja die 11 satanistischen Regeln der Erde nochmal, darauf kommen wir auch gleich nochmal, die lesen sich dann nochmal ein bisschen anders, weil die quasi eine Interpretation dessen sind, was aus den neuen satanischen Grundgesetzen oder Grundsätzen sich ergibt. Aber es gibt natürlich auch die neuen satanischen Sünden. Mhm. Und die lauten Dummheit, Anmaßung, Solipsismus, Selbsttäuschung, Zugehörigkeit zur Herde. Kann man jetzt so sehen oder so sehen, aber er fand das schlecht. Mangel an Perspektiven, Vergesslichkeit gegenüber früheren Grundsätzen, kontraproduktiver Stolz und Mangel an Ästhetik. Aber was sich tatsächlich daraus ergibt, ist die 11 satanischen Regeln der Erde. Gib deine Meinung oder Ratschläge nicht preis, außer du wurdest gefragt. Wie oft möchte man das seiner Mutter sagen? Berichte anderen nicht von deinen Sorgen, es sei denn, du bist sicher, dass sie hören wollen. Wenn du dich in Räumlichkeiten eines anderen aufhältst, erweise ihm Respekt oder geh nicht dorthin. Wenn dich ein Gast in deinen Räumlichkeiten belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. Starte keine sexuellen Annäherungsversuche, außer du bekommst ein Signal dazu. Also, Consent, ne? Das ist was, was katholische Priester nicht so gut kennen. Nimm nichts an dich, was dir nicht gehört, es sei denn, es ist eine Bürde für die andere Person und sie schreit danach, davon erlöst zu werden. Sehr interpretierbar, sehr interpretierbar. Ja. Respektiere die Kraft der Magie, wenn du sie erfolgreich eingesetzt hast, um Wünsche zu erfüllen. Wenn du die Kraft der Magie abstreitest, nachdem du sie erfolgreich angerufen hast, wirst du alles verlieren, was du hast. Ich habe diese Neigung dazu, einerseits atheistisch zu sein, andererseits aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen esoterisch unterwegs zu sein, nie ganz verstanden. Aber wie gesagt, Atheismus heißt ja nun nicht, dass man nicht trotzdem irgendwo rumschwurbelt. Und LaVey kann das ganz gut tatsächlich und macht das ganz gerne. Beschwere dich über nichts, dem du dich nicht aussetzen musst, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil das heißt dann nach dem Motto, so wenn es dich nicht betrifft, halt's Maul. Und damit ist es halt auch schwierig, weil dann kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass man sich eben zum Beispiel mit Opfern da nicht solidarisieren sollte, was ich persönlich echt schwierig finde. Verletze keine kleinen Kinder. Große Menschheit sind vollkommen in Ordnung. Töte keine nichtmenschlichen Tiere, solange du nicht angegriffen wirst oder Essen brauchst. Wenn du in offenem Gelände unterwegs bist, belästige niemanden. Wenn dich jemand belästigt, fordere ihn dazu auf, dies zu unterlassen. Wenn er nicht damit aufhört, vernichte ihn. Man sieht schon, so ganz humanistisch sind die Ansätze nicht. Mhm. Sie sind aber natürlich auch nicht wörtlich zu verstehen. Also jeder, der sich jetzt hinstellt und sagt, ja, aber wow, wenn du das mal liest und so weiter. Leute, schaut mal die Bibel an. Da sagt ja auch immer, darf man nicht zu wörtlich nehmen. Bitte auch hier. Bisschen interpretieren. Das ist ein bisschen polemisch. Genau. Aber damit würde ich auch diese Gruppe zur Seite schieben und würde mich tatsächlich mal dem Satanic Temple widmen. Der ist nämlich tatsächlich, der war eine der größten Organisationen, obwohl noch ziemlich jung und meiner Meinung nach eine der interessantesten und zeigt auch am ehesten, in welche Richtung die Reise geht. Das ist nämlich eine atheistisch-satanische Organisation, die 2013 erst gegründet wurde. Und sie grenzt sich unter anderem von der Church of Satan dadurch ab, dass sie explizit okkulte und esoterische Praktiken ablehnt und ein humanistisches Menschenbild verinnerlicht hat, sowie politisch auch tatsächlich aktiv ist. Da ganz oft tatsächlich, weil sie sich als Religion in den USA quasi etabliert haben oder anerkannt wurden, diesen ganzen religiösen Unfug, den die Amis gerne betreiben, wie soll man sagen, zu kontern. Ja, das ist der beste Begriff. Also sie führen das so weit ad absurdum und schaffen es immer wieder, christliche Strömungen dazu zu bringen, am Ende sich selber auch ins Bein zu schießen. Dabei gibt es außerhalb der USA existierende Kongregationen in Australien, Deutschland, Finnland, Kanada und im Vereinigten Königreich. Ich glaube, sie geben ihre Mitgliederzahlen mit weltweit ca. 200.000 an.
Das ist viel.
Das ist für so eine Bewegung relativ viel. Man darf auch nicht vergessen, dass sie tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen sehr aktiv sind, sehr, sehr gut darin sind, medienwirksam Arbeit zu betreiben. Was dann zum Beispiel auch immer so schöne Sachen sind, wie hat jemand von euch die Neuauflage von Sabrina gesehen?
Ja.
Ja, die haben wir gesehen.
Diese Baphomet-Statue, die da steht, das ist keine unheimlich kreative und coole Idee von den Leuten gewesen, die diese Serie gedreht haben, sondern die steht quasi so in der Form. Ich glaube, in der Eingangshalle des Temple of Satan und hat eine ganz interessante Geschichte. 2015, besonders Aufsehen erregte der Versuch, neben einer Statue der 10 Gebote, die auf dem Gelände der Regierung von Oklahoma stand, eine Statue von Baphomet errichten zu lassen. Der Satanic Temple startete hierzu 2014 eine Crowdfunding-Kampagne, um ein Satansdenkmal zu schaffen, das Baphomet und 2 Kinder darstellt, mit der Absicht, dieses Denkmal im Oklahoma State Capitol aufzustellen. Die Gruppe sammelte Spenden, um die Statue als Antwort auf das 10-Gebote-Denkmal zu errichten, das 2012 von einem Staatsvertreter aus Oklahoma aufgestellt wurde. Der Künstler Mark Porter schmiedete die Skulptur in Florida. Nach einer Zeichnung von Eliphas Levi, die als Grundlage für Baphomet diente. Die Verantwortlichen reagierten, indem sie die Statue der 10 Gebote entfernt wurde. Die Baphomet-Statue steht heute im der Satanic Temple Hauptquartier und ist Teil der Salem Art Gallery. Und das machen sie tatsächlich ganz gerne. Ne? Sie gehen hin und sagen, ja, Moment mal. Wenn hier ein christliches Symbol hin muss oder hin darf oder hin soll, dann darf aber von unserer Religion, weil es herrscht Religionsfreiheit, auch ein Symbol hin. Und es ist unglaublich, dass sich tatsächlich eigentlich immer dafür entschieden wird, dass einfach überhaupt kein Symbol mehr da sein darf, als dass die Leute ein Symbol Satans akzeptieren würden. Unis uno. Das ist beeindruckend. Also es gibt da einige Sachen, die sehr, sehr witzig sind. Genau, kommen wir mal kurz zu den Grundsätzen vielleicht dieser Gruppierung, weil wenig verwunderlich unterscheiden die sich tatsächlich durchaus von The Church of Satan, die ja in manchen Formen schon ein bisschen roh und ungeschliffen ist und vielleicht eine gewisse, ja, wie soll man sagen, gewalttätige Note hat vielleicht. Die erste Regel ist, ein jeder sollte danach streben, gegenüber allen Lebewesen mit Mitgefühl und Einfühlungsvermögen im Einklang mit der Vernunft zu handeln. Zweitens. Das Streben nach Gerechtigkeit ist ein fortlaufendes und notwendiges Anliegen, das über Gesetzen und Institutionen stehen sollte. Drittens. Der eigene Körper ist unantastbar. Er unterliegt dem eigenen Willen allein. Viertens. Die Freiheiten anderer sollten respektiert werden, einschließlich der Freiheit zu kränken. In die Freiheiten eines anderen vorsätzlich und zu Unrecht einzugreifen, heißt auf die eigene zu verzichten. Überzeugungen sollten unserem besten wissenschaftlichen Verständnis der Welt entsprechen. Wir sollten darauf achten, niemals wissenschaftliche Fakten so zu verbiegen, dass sie zu unseren Überzeugungen passen. Menschen sind fehlbar. Wenn wir einen Fehler machen, sollten wir unser Bestes geben, ihn zu korrigieren und eventuell entstandenen Schaden zu beheben. Siebtens. Jeder dieser Grundsätze ist ein Leitprinzip, ausgelegt, um edles Handeln und Denken zu inspirieren. Der Geist von Mitgefühl, Weisheit und Gerechtigkeit sollte jederzeit über dem geschriebenen und gesprochenen Wort stehen.
Ja, klingt schon etwas sanftmütiger als das von LaVey.
Es klingt nicht nur sanftmütiger als von LaVey. Ich muss gestehen, ich finde es auch tatsächlich sehr viel sanftmütiger und sehr viel vernünftiger, rationaler und menschlicher als die 10 Gebote. Denn bis auf Du sollst nicht töten, hatten die 10 Gebote per se schon gar nicht so viel krass guten Scheiß zu bieten. Also, Du sollst nicht töten war schon Pinnacle. Dieses ganze, ich bin ein Gott, mach dir kein Bild von mir, tralala. Das ist schon sehr neurotisch.
Passend zu deinem Namen.
Ja, wobei ich fest rausgehen müsste, dass Neuro nicht von neurotisch kommt. Vielleicht ein bisschen.
Vielleicht.
Vielleicht. Nee, aber tatsächlich kann man sich das mal anschauen. Also ich muss tatsächlich sagen, die Wikipedia-Seite ist dazu auch, ist zum Satanic Temple auch relativ gut. Da findet ihr dann eben eine Auswahl der Aktivitäten. Da sind großartige Sachen dabei. Wie zum Beispiel die Aufgabe und Einnahme von Abtreibungsmedikamenten als Teil der religiösen Handlung in diesen Staaten, in den USA, in denen Abtreibung plötzlich wieder verboten wurde. Und zwar gibt es Staaten in den USA, die wieder diesen Rückwärtssalto gemacht haben und quasi diese ganze Pro-Choice-Bewegung so weit ausgehöhlt haben, die ja in den USA schon viel länger eigentlich durch war. Das Thema war gegessen. Mhm. Und konservative Politiker haben, ich glaube, über 30 Jahre jetzt daran gearbeitet, das wieder auszuhöhlen, um in konservativen Staaten zumindest dieses, den sogenannten RFRA-Staaten, ich habe jetzt nicht genau die Ahnung, für was das jetzt in den Abkürzungen steht, aber wie gesagt, diesen Schwangerschaftsabbruch zu beändern, also ne, diese klassische Pro-Lifer-Nummer durchzuziehen, die halt sehr viel, wie man weiß, sehr viel Unglück verursacht. Und wenn man jetzt überlegt, wie das System in den USA ist, ist es ja noch absurder, weil es gibt ja auch kein soziales Netz, das dich wirklich auffängt. Ne? Also sie scheren sich um das Kind so lange, bis es auf der Welt ist. Und danach ist es ihnen scheißegal. Es ist nur wichtig, dass die Frau das Kind auf die Welt bringt. Danach Ende. Das sind außerdem auch die Staaten, die diese Religionsfreiheit unheimlich hoch schätzen. Also und unheimlich hochstellen. Was dazu führt, dass wenn jetzt hier eine anerkannte Religion sagt, hey, es ist Teil unserer Religion, unserer religiösen Überzeugung, unserer Rituale, dass eine schwangere Frau, die nicht schwanger sein möchte, so ein Medikament ausgehändigt bekommt, dann tut es sich schwer, das abzulehnen tatsächlich. Sowas muss verhandelt werden und muss argumentiert werden und da tun sich diese Staaten echt schwer mit. Aber sie machen es auch bei anderen Sachen. Also es gibt dann zum Beispiel so Geschichten, dass in einigen von diesen Staaten zum Beispiel leichte, was immer das bedeuten soll, Prügelstrafen gegen Schüler von Lehrern wieder vorgenommen werden dürfen. Da hat dann der Tempel auch gesagt, also bei uns ist es die religiöse Überzeugung, dass ein Kind nicht geschlagen werden darf und ein Kind, das sich uns zuwendet, also Mitglied quasi in unserer Glaubensgemeinschaft wird, das darf dann auch nicht geschlagen werden, und weil das würde seine religiösen Rechte verletzen. Und sie werden dann auch irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ich meine zumindest in einem Fall gelesen zu haben, dass es dabei dann zum Beispiel darum ging, dass sie dann auch rechtlichen Beistand bezahlt haben und mitfinanziert haben. Also sprich, einen Anwalt. Mhm. Und da sieht man schon, was eigentlich wie religiöser Aktivismus aussieht, ist politischer Aktivismus. Mit einem tatsächlich liberalen und humanistischen Weltbild geprägt. Und da sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir das, was behauptet wird und das, was geglaubt wird und das, was tatsächlich gelebt wird, einfach so fundamental auseinandergehen. Und ich spreche da jetzt nicht von dem einen Trottel, der meint, ihm hätte der Teufel befohlen, Menschen zu töten. Ja, die gibt's, wie ich schon öfter betont habe, in solchen Diskussionen. Es gab mehr Menschen, die im Namen Gottes andere Menschen getötet haben, als Menschen, die im Namen Satans andere Menschen getötet haben. Und man muss fairerweise auch sagen, tatsächlich, psychische Erkrankungen, sei es jetzt, ob sie dafür als Ansprechpartner Gott oder den Teufel hatten, sind ja auch, naja, also wenn diese Leute einfach nicht schuldfähig sind, sage nicht, dass sie dafür nicht weggesperrt werden müssen, weil sie sind gefährlich, aber wenn sie nicht schuldfähig sind, weil sie krank sind, dann ist das auch keine Entscheidung. Auch keine, die durch Religion geprägt wurde. Da mag die Religion, der sie ausgesetzt waren oder Themen, denen sie ausgesetzt waren, vielleicht einen Eindruck hinterlassen haben, ne? Im Sinne von, es hat die Art ihres Wahnsinns irgendwie geprägt. Es hat dem Ganzen eine Struktur gegeben. Aber hätten die Harry Potter gelesen, zuletzt, dann wäre es Voldemort gewesen. Und hätten die Herr der Ringe gelesen, wäre es Sauron gewesen. Das Problem an der Sache ist, die Krankheit, die war schon da. Wie er sie verbildlicht, um diesen Drang quasi nachzugeben, das war nur eine Frage der Zeit. Und da hätte alles kommen können. Es gab übrigens mal ein Mädchen, das ein ganz großer Hello Kitty-Fan war und versucht hat, seine Eltern umzubringen, indem es den Teppich im Schlafzimmer, während die beiden geschlafen haben, anzündet.
Oh, wow.
Ich habe noch nie davon gehört, dass deswegen Hello Kitty in der Kritik stand. Aber wehe, das Mädel hätte Counter-Strike gespielt.
Ja, definitiv.
Gut, jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen durchgearbeitet. Genau, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch, also ich hätte tatsächlich noch, wie diese Beraterin weiter in Bern beraten. Nachdem eine andere Einrichtung tatsächlich zugemacht wurde oder diese Beratungsart eingestellt hat, sind die nämlich einfach in eine andere Klinik gezogen, was ich phänomenal gut finde. Und dort bieten sie diese Beratung angeblich gar nicht an. Man hat aber eine Patientin, die mit umgezogen ist, mit einer der Beraterinnen gefragt, die auch fest an diesen satanistisch-rituellen Missbrauch glaubt. Und da sind so ein paar Zitate drin, die finde ich, also gerade dieses Zitat von der Patientin finde ich ganz, ganz schwierig. Eine dieser Patientinnen sagte gegenüber SRF Investigativ, meine Therapeutin war vorher am Psychiatriezentrum Münsingen. Als sie die Stelle wechselte, hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr gehe. Patientin will anonym bleiben, sie glaubt an die Verschwörungserzählung, sie habe mehrere Persönlichkeiten und teile dieser seinen satanistischen Tätern hörig. Sie mache, was die Täter befehle und sie sei von der Therapeutin abhängig, sie sei die Einzige, der sie vertraue. Sie fängt mich auf. Ich habe Mühe, Menschen zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass jeder ein Täter ist, dass ich nicht sicher bin. Und da sehen wir schon das ganz große Problem. Die Täterin könnte auch erzählen, dass Giraffen hervorragend in Börsenspekulationen sind, weil sie mit ihrem langen Hals so einen Überblick haben. Und die wird das glauben. Und es ist vollkommen verständlich. Sie hat ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, gegenüber diesen Menschen denkt sie nicht rational. Und jegliche Suggestion wird die fressen und wird sie schon allein, vielleicht auch aus einem verdrehten Pflichtgefühl, in etwas verwandeln, was die Aussagen der Therapeutin bestätigen. Weil sie will ja gefallen, ne? Sie will ja ein gutes Mädchen sein.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir Menschen immer mehr abhängig werden von dem, was uns gesagt wird. Weil wenn du etwas nicht weißt, was machen wir automatisch? Wir öffnen das Internet, Google. Wieso, weshalb, warum? Und es wird uns ja alles so wie vorgegeben. Wir überlegen
ja
viel selbst.
Ja, wobei man sagen muss, wir haben natürlich auch eine verdammt komplexe Welt. Und da alles zu überblicken, wird schwierig. Also wenn man sich allein anschaut, auch was geopolitisch so los ist, das alles sich selbst herzuleiten, indem du einfach nur auf Landkarten schaust und Rohinformationen bekommst, ist annähernd unmöglich. Nicht umsonst betreiben Staaten Thinktanks für sowas, wo sehr kluge Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, genau das tun. Ich glaube, das Problem ist an der Stelle tatsächlich, dass es in weiten Teilen, wie wir auch an dieser Thematik sehen, das Problem gar nicht so sehr ist, dass man einfach glaubt oder den Worten anderer zuhört. Das ist schon sinnvoll. So haben wir unsere Kulturleistung überhaupt erbracht. Es fehlt an Skepsis. Es wird zu wenig hinterfragt. Zu wenig Validitätschecks. Verschwörungsmystiker sind ja geradezu geneigt, schon einfachste Prinzipien, ne? Also, ne, du gehst hin und sagst, ja, Moment mal, Leute, ihr behauptet, es gäbe hier strukturierten, organisierten, satanistischen, rituellen Missbrauch. Aber da gehen die Staatsbehörden hin, deren Aufgabe es ist, Verbrechen aufzuklären. Und die finden auch Täter unter Umständen oder Verbrechensorte und Beweise, aber nie diese rituellen Strukturen, von denen ihr redet. Und dann wird dieses Nichtvorhandensein eines Beweises zu einem Beweis umgedeutet. Es wird gesagt, ja, da seht ihr mal, wie gut die sind. Die sind so böse, ja, da sind die Ermittlungsbehörden Teil von. Alle, jeder. Ne, wenn ihr überlegt, was wir mit Whistleblowern haben, die NSA hat es nicht hingebracht, das zu verhindern. Aber der gesamte Sicherheitsapparat, also Ermittlungsbehörden quasi auf der ganzen Welt, sollen das dann hinkriegen. Ja, plausibel, total. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber das fällt schon beim grundsätzlichen Check durch. Sowas könnte noch vielleicht in einer ganz kleinen, abgelegenen Gemeinschaft irgendwie stattfinden. Ne? Dass da dann so, weiß ich, du hast so ein kleines Kaff und der Sheriff oder einzige Polizist des Dorfes hängt halt mit drin. Ja, okay. Aber als groß angelegte Operation? Ich meine, die spinnen sich ja was von Bunkern unter der Erde zusammen. Wird man da einfach mal Ockhams Rasiermesser drüber ziehen, dann bleibt halt einfach nichts übrig. Weil die Erklärungen viel zu komplex sind, damit alles zusammenpasst. Du musst ja immer wieder ein Ja, aber wenn und wenn und wenn und dann und wenn und dann aufeinander bauen. Dass du in Bereiche kommst, wo du sagst, ja, aber das ist doch, also, ja, das wäre jetzt ein interessanter Roman, aber realistisch klingt das nicht mehr. Also, ich weiß nicht, Ockhams Rasiermesser sagt euch was?
Nein.
Wird auch als Sparsamkeitsprinzip bezeichnet und geht eigentlich so weit, dass man sagen kann, dass die einfachste Erklärung mit den wenigsten Parametern auch die wahrscheinlichste ist. Das heißt, die gilt es erstmal zu überprüfen. Zum Beispiel, du siehst jemanden, der kommt in einen Raum rein und der ist nass. Was wäre deine erste Überlegung?
Regen.
Genau. Also gehst du hin und schaust aus dem Fenster und stellst fest, es regnet nicht. Aber du hast erstmal nach Orkums Rasiermesser gehandelt. Du bist nicht in Gang und hast dir überlegt, der wird gerade durch ein Meer geschwommen sein. Und dann wird ihm ein Elefant angepinkelt haben. Und dann. Sondern du hast instinktiv die einfachste Erklärung gesucht. Mhm. Ein Verschwörungsmystiker tut das nicht. Er sucht eine Erklärung, die in sein Narrativ passt, die seinen Bias befriedigt. Und sein Bias ist, da sind irgendwo böse Menschen, die sind Satanisten, Freimaurer, Juden, Rothschilds und alles andere auf einmal.
Reptiloide auch.
Ja, Reptiloide auch, ganz wichtig. Und die tun böse Dinge mit Kindern in Bunkern. Und keiner kriegt's mit, außer Trump, der flutet ihn nämlich plötzlich. Vielleicht, also eigentlich hat man noch nie irgendwas davon gehört, aber ist ja auch kein Wunder, weil die ganzen Staaten und Behörden hängen ja mit drin. Und dasselbe traurige Schauspiel hat man halt auch immer, wenn es um das Thema Satanismus geht. Es wird überhaupt nicht faktisch hinterfragt.
Ja, aber dann wirst du uns ja sicher auch alle Quellen zur Verfügung stellen, damit wir die dann auf unserem Instagram-Kanal hochladen können.
Ja, und ich habe sogar noch ein paar mehr, weil die ganz interessant ist. Wie gesagt, ich habe ja ein paar interessante Artikel dazu noch gefunden gehabt und gebe euch die natürlich gerne durch. Wird noch tatsächlich die Links auch bei der Wikipedia, die ich mir jetzt noch nebenbei aufgemacht hatte, um kurz mal zu checken, nicht, dass man Unfug erzählt, mitgeben. Und dann würde ich euch einfach das Dokument freigeben. Und dann könnt ihr euch da einfach direkt die Sachen rausziehen. Da habe ich so die Teile, die für mich interessant sind. Da haben wir jetzt relativ wenig nur von gebraucht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was vielleicht noch erläutert werden sollte, soweit ich es erläutern kann.
Also von meiner Seite her ist gut. Aber ich denke, wir bekommen vielleicht noch ein Echo von der heutigen Folge. Und vielleicht müssen wir dann halt wieder mal so eine Spezial-Laber-Folge machen mit einem Thema, wo wir dann, oder Neuro sich dann den Gegenfragen gerne stellt.
Schau mal, ob ich es gerne tue, aber ich werde es tun. Nee, wie gesagt, man darf dabei nicht vergessen, das sind Informationen, die sind öffentlich zugänglich. Ich habe hier keine Geheiminformationen, nichts in der Richtung. Und ich kann auch nochmal betonen, gerade der Ausprägung des Satanic Temples gegenüber mit seinen Idealen und seinen Grundsätzen fühle ich mich verbunden. Ich bin aber kein Mitglied, auch keine anderen derartigen Vereinigungen. Ich bin einfach nur ein Atheist, der ein rational-materialistisches Weltbild hat und den Humanismus als Ansatz zum Umgang mit anderen Menschen ganz cool findet.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir danken dir dafür, Neuro. Und vielleicht sollte man so abschließend auch noch erwähnen, dass wir hier in dieser Folge natürlich nicht explizit etwas verherrlichen wollen. Also es ist einfach eine informative Folge. Außerdem lag es uns doch auch ein bisschen, Jesse und ich, wir sind ja beide sehr, sehr weltoffen. Und es lag uns doch auch ein bisschen am Herzen, nach so vielen True-Crime-Fällen, die den Satanismus in ein so schlechtes und böses Licht gerückt haben, eine kleine Klarstellung zu zeigen, dass nicht immer alles so ist, wie man es bei den True-Crime-Fällen im Internet liest, sondern dass der Hintergrund tiefer ist und mehr zu bieten hat als ein vom Dämon besessener Täter, der auf Raubzug geht.
Ja, das ist sogar die unwahrscheinlichste Variante.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Variante.
Ja, liebe Wörters, ich danke euch fürs Zuhören. Ich glaube, es wird eine extrem lange Folge, wahrscheinlich ja, unsere längste Episode, aber das macht nichts. Wir sind ja auch ein Gast mehr.
Ja, und der redet auch noch gern.
Und er redet gut.
Ja, passt doch. Dankeschön. Alles soweit.
Ja, Sweety, wohin geht's nächste Woche?
Habe ich letzte Woche schon gesagt? Erinnerst du dich noch?
Nein, ich habe zu viel gearbeitet. Ach, doch, Los Angeles.
Ja, unter anderem. Und auch nach Denver. Also, ja. Wir sind in den USA unterwegs.
Wieder einmal.
Wieder einmal. Aber diesmal ohne Satanic Panic.
Ja, Neuro, du kannst dich auch nochmal verabschieden.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ihr dem Ganzen so mal eine Plattform gegeben habt. Danke, dass ich bei euch das erste Mal überhaupt in einem Podcast sprechen durfte. Und ja, ich werde euch weiterhören und vielleicht sehen ja sogar mal wieder auf Twitch, wenn es euch doch mal wieder juckt.
Ja, ja, das ist eine Option.
Ist gut möglich.
Also macht's gut.
Bye, bye.
Ciao.